Tief holte er Atem. »Nein«, wandte er sich an seinen Begleiter. »Wir reiten nicht in die Berge, um nach dem weißen Gold ihrer Herrschaft zu suchen, das dort vor nahezu 17 Jahren verloren ging. Und doch ist eben jenes weiße Gold der Grund, aus dem wir dorthin auf dem Weg sind. Jenes Porzellan, oder genauer gesagt ist das hier der Grund.« Vorsichtig löste er die rechte Hand vom Zügel und ließ die Finger in seine Manteltasche gleiten. Behutsam brachte er eine Scherbe zum Vorschein, betrachtete sie, wie sie im Licht der Morgensonne glänzte, in einem beinahe makellosen Weiß. Das Dekor bestand aus 2 einwärts geschwungenen Bögen. In der Mitte hielten sie ein Stück Abstand, schienen einander beinahe zu berühren. Kunstfertig umeinander gewundene Ranken umgaben die Darstellung. Zögernd reichte er seinem Begleiter das Stück. Scherbe oder nicht, er ließ es erst los, als Jaroslav es sicher in der Hand hielt, es skeptisch beäugte.
»Das soll ein Haar sein, sagst du?«
Sein polnischer Gefährte nickte.
»Ein Haar wie Hartenstein, ja, das könnte schon ein Haar sein, diese Bögen hier. Aber der Querbalken fehlt, und ein S wie Strelo? Das tut mir leid, Freund Wilhelm. Mit Porzellan kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, aber ein S wie Strelo, das kann ich da überhaupt nicht sehen.«
»Nein«, Wilhelm schüttelte den Kopf. »Du siehst kein S, Freund Jaroslav, und du siehst auch keinen Querbalken, weil es sich nämlich gar nicht um eines jener Stücke handelt, von denen ich dir gerade erzählt habe. Der Stücke, die die Kutsche der Gräfin damals mit sich führte. Stücke, die verschüttet wurden in jener Nacht des Unheils, begraben unter der Last des Gesteins, eine einzige Scherbe ausgenommen, die ich seiner Herrschaft in die Hände legte, an jenem Tag, als er mich davonjagte aus Hohensandau. Was du in diesem Moment in den Fingern hältst, ist genauer gesagt nicht einmal Porzellan, obwohl auch ich mich einen Moment lang habe täuschen lassen von der Feinheit, mit der die Wandung geformt, der Sorgfalt, mit der das Rankenmuster aufgetragen wurde. Kaum eine Woche ist es her, dass ich dieses Stück in die Hand bekam, in der Kaffeestube des Goldenen Hirschen, dass ich begriff, was ich in der Hand hielt, als es meinen Fingern...« Er biss sich auf die Lippen. Sein Streuselkuchen hatte in der heißen, aromatischen Flüssigkeit geschwommen, als das Tässlein auf dem Tisch zersprang. Sehr bewusst aber hatte Wilhelm die größte dieser 9 Scherben herausgefischt. Innerhalb von Sekunden hatte er beschlossen, dass sie ihn fortan begleiten würde wie ein Talisman. Die Chaussee beschrieb an dieser Stelle eine schnurgerade Strecke. Die Zügel in der rechten sah Wilhelm seinen Gefährten unverwandt an. »Ton«, erklärte er, »glasierter Ton, Jaroslav. In genau solchen Tassen aber reicht man in diesen Tagen im Goldenen Hirschen den heißen Tee, den Kaffee und die dampfende Schokolade. In anderen Etablissements in Altwasser ebenso, wie man mir versicherte. Und jede einzelne von ihnen wurde mit eben diesem Dekor versehen, von einer kundigen Hand, die leicht und sicher den Pinsel führt. Einem Dekor, das nicht identisch ist mit den Formen der Strelos und der Hardensteins, ihnen aber in einem Maße ähnlich.« Er war gezwungen, einen Moment innezuhalten. »Dass jeder Zufall ausgeschlossen ist. Wir müssen die Scherben nicht suchen, weil sie bereits gefunden worden.«
»Aber...«
Sein Begleiter sah auf die Scherbe, sah auf Wilhelm, sah zurück auf die Scherbe.
»Ja, aber wer und warum sollte jemand...«
»Ich hatte ein Gespräch mit dem Wirt des Goldenen Hirschen«, sagte Wilhelm, und seine Stimme war rau. »Und ich habe eine Vermutung, wer diese Gefäße anfertigt und warum er das tut in einem Dorf mit dem Namen Erzberg, kaum einen Steinwurf von der alten Straße. Dorthin, zu ihr, sind wir auf dem Weg.«
Erzberg, Frühjahr 1883. Verdammt! Mein Fluch brach ab. Mit einem Zischen sog ich den Atem zwischen den Zähnen ein. Wenig auf der Welt lässt sich mit dem Gefühl vergleichen, wenn man sich vorsichtig über einen Stapel sperriger Gerätschaften beugt, ein Schälchen mit gemahlenem Zinn aus dem Regal nimmt und wohl auch mitbekommt, wie man dabei für einen Moment mit dem freien Arm irgendwo anstößt, doch erst mit Sekunden kurzer Verzögerung die Erkenntnis ins Bewusstsein dringt, dass es sich bei diesem etwas um die glühend heiße Wandung des Brennofens handelt.